Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die Nerven liegen blank. Die Geduld ist bei vielen Menschen am Ende. Eine Krise geht in die nächste über und ein großer Teil unserer Zeitgenossen fühlt sich überfordert. Wenn dann noch ein persönliches Problem dazukommt, eine Beziehungskrise oder eine besorgniserregende Diagnose, dann ist der Ofen gleich ganz aus. Schuldzuweisungen machen die Runde, Erklärungen und Verschwörungstheorien haben Konjunktur. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein für den ganzen Mist. Und was noch vor wenigen Jahren ein Segen war, als Wunder gehandelt wurde, das ist plötzlich mitverantwortlich, ist Teil des Problems. Das ganze Gerede von Demokratie ist doch nicht echt, heißt es. Das funktioniert doch nicht. Ganz andere Personen mit ganz anderen Haltungen als vor 35 Jahren sind jetzt auf einmal das Volk. Und die Protagonisten von damals sterben einer nach dem anderen. Genauso eine Situation liegt unserem heutigen Bibelwort zugrunde. Geschehen vor etwa 4000 Jahren, wir lesen im 4. Buch Mose im Kapitel 21. Die Israeliten sind auf ihrer Wanderung, auf ihrem Auszug durch die Wüste in das neue Land. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen: Wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm: Mach dir eine bronzene Giftschlange und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde, brauchte nur auf die bronzene Schlange zu sehen und war gerettet. Kann man das wirklich so miteinander vergleichen? Die Stämme Jakobs waren ja nun schon fast 40 Jahre unterwegs. Das entspricht übrigens in etwa der Zeit seit der friedlichen Revolution. Ihr Ziel, das von Gott verheißene Land, das lag bereits einigermaßen vor Augen. Am Berg Hor, wo sie gelagert hatten, war Aaron gestorben, der Bruder Moses und geistlicher Führer von Anfang der Auswanderung aus Ägypten an. Kaum jemand hatte noch sehr intensive eigene Erfahrungen aus der Zeit der Sklaverei. Und jetzt kam wieder ein Umweg dazu. Gefühlt der 100. Die Edomiter ließen sie nicht durch ihr Land ziehen. Also schlappe 150 Kilometer Umleitung mehr. Die Geduld war am Ende. Wörtlich heißt es da, der Atem wurde kurz. Geistliche Kurzatmigkeit. Was sie mal als prägendes Wunder erlebt hatten, die Speisung durch Himmelsbrot, durch Manna, das ekelte sie inzwischen an. Die Vergangenheit verklärte sich. Warum habt ihr uns da aus Ägypten überhaupt rausgeholt? Und auch die Tatsache, dass sie immer wieder Gottes Eingreifen erlebt hatten, das konnte ihre Stimmung nicht heben. Gerade eben erst da am Berg Hor hatten sie einen feindlichen Angriff mit Gottes Hilfe abwehren können. Aber das half nicht mehr. Schimpfen, Vorwürfe, Sarkasmus, aufgeputschte Stimmung blieben übrig. Nun war das damals Gottes Volk. Gottes Volk. Und damit hatte das Ganze natürlich nicht nur eine politische, sondern auch eine geistliche Dimension. Letztlich richtete sich die Unzufriedenheit nicht nur gegen eine politische Führung, sondern gegen Gott persönlich. Das ist eine Nummer schärfer als das, was wir erleben, ist aber wohl dennoch auch vergleichbar, zumindest für die Christen. Wir behaupten schließlich, dass nichts in unserem Leben ohne Gottes Zutun geschieht. Dann ist folglich Unzufriedenheit unter uns auch ein Ausdruck des Misstrauens gegenüber Gott. Des Urmisstrauens gegenüber Gott, das im Paradies seinen Anfang nahm. Dieses Urmisstrauen, das eigentlich damit gemeint ist, wenn von Sünde die Rede ist. Da geht es immer um dieses Misstrauen. Ein Misstrauen, das die Grenzen, die Gott setzt, als Entmündigung versteht. Ein Misstrauen, das davon ausgeht, dass wir schon ganz gut selber wissen, was für uns in Ordnung ist. Dass wir es eigentlich am besten wissen müssen. Ein Misstrauen, ein Benachteiligungsgefühl, das nicht damit rechnet, wie sehr wir uns in allem Gott verdanken. Und dass wir keineswegs so gut über unser Leben Bescheid wissen können, wie der, der es uns geschenkt, der es kreiert, der es geschaffen hat. Ein Misstrauen, das kurzatmig macht. Und da sind wir bei den Schlangen. Eine Schlange ist es, die in Eva das Misstrauen weckt. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und diese Unzufriedenheit, das ist die Stimme der Schlange in uns. Die ist längst da, wenn wir gegen Gott aufbegehren, wenn wir ihm Vorwürfe machen. Wenn wir davon überzeugt sind, dass wir es schon ganz gut hinkriegen könnten, wenn man uns nur richtig ließe. Wir haben es nicht nötig, uns Vorschriften machen zu lassen, wie wir unsere Beziehungen leben. Wir wissen aus Erfahrung sehr gut, wie richtiger Glaube aussieht. Wir müssen erst mal an uns selbst denken, dann können wir sehen, was wir auch für andere tun können. So denkt man heute und so ähnlich haben die Israeliten gedacht. Und was dann in der Wüste passiert, was ihnen dann dort begegnet, das entspringt nicht einer perversen Idee Gottes, wie er die Menschen mal strafen könnte, sondern das macht eigentlich nur sichtbar, was schon da war. Die Schlangen des Misstrauens. Jetzt beißen sie. Jetzt wird ihre tödliche Wirkung erkennbar, aber sie waren ja längst da. Es gab sie ja schon vorher. Sie waren ja in den Herzen. Jetzt beißen sie, aber sie wurden ja eingeladen. Ihr Biss ist nur die Konsequenz, die logische Folge aus dem, was vorher geschah, was vorher passierte. Wir leben freie Beziehungen und die nächste Generation ist nicht mehr beziehungsfähig. Wir wissen, wie man richtig glaubt und die Christen finden nicht zueinander, sondern geben ein Bild der Zerstrittenheit ab. Wir brauchen keinen Wochenrhythmus und keinen Gottesdienst und die Menschen brennen aus. Wir wollen nicht mehr dienen und bewahren, sondern das meiste für uns aus dem Leben herausholen, weil wir ja angeblich nur dieses eine haben. Und wir verarmen seelisch und moralisch. Es ist wie bei der Hölle. Ein Thema, das in der Gemeinde ja inzwischen gern vermieden wird, diese mittelalterliche Strafkultur. Im Gegenteil, auch bei der Rede von der Hölle wird doch nur sichtbar, was die Menschen erstrebt haben. Hölle heißt, ohne Kontakt mit Gott zu leben, keine Verbindung, keine Beziehung zu ihm zu haben. Und genau das haben wir Menschen gewollt. Und genau das räumt Gott dann ein. Das hat nichts mit einem Kessel über dem Feuer zu tun, um das kleine Teufelchen tanzen. Es ist einfach der Zustand der absoluten Gottverlassenheit. Und das ist furchtbar. Wenn die Bibel davon spricht, will sie uns zeigen, wohin wir geradewegs unterwegs sind, wenn wir Gott loswerden wollen. Nun heißt es, dass die Israeliten angesichts ihrer Lage um Hilfe rufen. Sie erkennen ihren Fehler, ihre Schuld, ihr Misstrauen. Gott soll die Schlangen mal wegnehmen. Ich weiß nicht, wie viele von ihnen wirklich eingesehen haben, dass sie auf dem falschen Weg waren. Ich weiß nicht, wie viele sich vielleicht auch verrannten in ihrer bisherigen Haltung. Auf jeden Fall ist der Wunsch ja verständlich, das Problem möge endlich Geschichte sein. Wir möchten ja auch gerne, dass unsere Probleme wieder Geschichte sind, dass sie uns genommen werden, dass sie verschwinden. Wir möchten nichts mehr damit zu tun haben. Das sind so unsere Lösungsvorstellungen. Und manchmal werden sie auch geistlich serviert. Wenn du nur genug vertraust, dann passiert das, dann bist du deine Not auch wieder los. Wir hätten immer gern das Wundermittel, nachdem alles wie vorher ist. Das Serum, den Zauberspruch, den Impfstoff, der uns immun macht. Das Laserschwert gegen die Schlangen. Aber Gottes Hilfe sieht anders aus. In diesem Fall und auch sonst überwiegend im Leben. Es heißt nicht, dass es keine Schlangen mehr gab. Es heißt nicht, dass die Schlangen verschwunden sind. Es wird auch noch gebissen. Aber für die Gebissenen entsteht eine Hilfe, ein Zeichen, das ihnen das Leben wiedergibt, das schon verloren schien. Und dieses Zeichen, diese Schlange am Pfahl, die müssen wir uns mal ein bisschen näher ansehen. Es heißt, es sind sogenannte Seraphenschlangen. Die Seraphen, die Seraphim, die gehören ja eigentlich in die himmlische Umgebung von Gott, sind dort geflügelte Schlangen. Das heißt, Gott steht dem Unheil nicht einfach nur gegenüber. Er ist nicht das Pendant dazu. Sondern weil Gott so groß ist, gibt es nichts, was sich außerhalb seines Einflusses befinden kann. Nichts, was unabhängig von ihm existieren könnte. Auch das Schlimmste nicht. Es wird von ihm umgeben. Es wird von ihm umfangen. Es steht ihm nicht gegenüber. Er besiegt es, indem er es selbst erleidet, indem er sich da mitten hineingibt. Gott begibt sich in das Unheil hinein. Seine Lösung hat unmittelbar mit dem Problem zu tun. Er nimmt unsere Haltung ernst. Er begegnet uns mitten in unserem Widerstand, in unserem Misstrauen. Genau dort lässt er sich von uns finden. Das zeigt sich auch am Kreuz. Dieses Zeichen der Unversöhnlichkeit, des Hasses, des Aufstands gegen das Leben. An diesem Hinrichtungswerkzeug, an diesem Folterinstrument begegnet uns Gott. Jetzt wäre es gut, wenn wir mal das Bild zeigen. Am biblischen Haus in Görlitz sind diese beiden Szenen genau übereinander angeordnet. Die Schlange am Stab und darüber die Kreuzigung. Der Erbauer wollte wohl genau das sagen, wie die Israeliten durch den Blick auf die aufgerichtete Schlange gerettet wurden, werden wir durch den Blick auf den gekreuzigten Jesus gerettet. Gott, der das Aussehen unserer Not annimmt, der unser Problem zu seinem macht, obwohl er es nicht nötig hätte. Interessanterweise kommt die Geschichte von der Schlange im Neuen Testament an einer Stelle vor, an der das ganze Evangelium wie in einem Brennpunkt zusammengefasst ist. In seinem nächtlichen Gespräch mit Nikodemus, da sagt Jesus: Du weißt doch, Nikodemus, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden. Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Diesen letzten Satz, den haben ja viele schon gehört. Den haben Fußballer gezeigt, wenn sie ihr Trikot hochgerissen haben und da Johannes 3,16 drauf stand. Und an anderen Stellen dieses zentrale Wort, wo es um das Evangelium im Evangelium geht, das steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Geschichte von der Schlange. Das ist Gottes Hilfe. So rettet er. Und was ist dann angesichts dieser Hilfe noch unsere Aufgabe? Im Text heißt es, wer die Schlange ansieht, bleibt am Leben. Hinsehen also. Das ist ja keine Überforderung. Das kriegt auch der Schwächste noch hin. Das bedeutet nur Umdenken, Vertrauen. Das bedeutet für uns einen Blickwechsel im Alltag, eine veränderte To-Do-Liste. Da stehen dann an erster Stelle nicht alle unsere Aufgaben. Da stehen auch an erster Stelle nicht alle unsere Möglichkeiten, was man alles mal probieren könnte. Und auch nicht alle unsere Wünsche und Vorstellungen. Sondern da steht am Anfang Gottes Wort. Ein bisschen Zeit zum Hinhören. Aber entscheidende Zeit. Eine andere Stimme vernehmen als all die Stimmen, die informieren, sticheln, aufregen, aufhetzen, Schuld zuweisen. Sich von dem die Welt erklären lassen, der sie auch gemacht hat und der alles getan hat, damit wir sie genießen können. Das gibt eine neue Perspektive. Das lässt Vertrauen wachsen, mitten in Herausforderungen und Problemen. Und das macht dienstbereit auch mitten in Ungerechtigkeiten. Etwas Stille mit dem Tagestext am Morgen. Der Evangeliumsrundfunk im Radio oder im Internet. Und die Gemeinde. Das ist kein Hobby, wenn noch Zeit ist. Das ist lebenswichtig, überlebenswichtig. Damit in uns Vertrauen wächst, Gottvertrauen. Gottvertrauen, das stärker ist als das Gift des Misstrauens. Das uns weitergehen lässt, auch wenn viele aufgeben, wenn viele es als sinnlos empfinden, sich einzusetzen, wenn sie enttäuscht und entmutigt werden. Aus diesem Grund ist mir der Tag der Bibel am 27. April hier in Görlitz so wichtig. Planen wir ihn doch ein, nicht nur als Erlebnis für uns, sondern als eine Unternehmung, zu der wir möglichst viele andere einladen und mitnehmen. Da gibt es den ganzen Tag Begegnungsmöglichkeiten mit der Bibel in der Stadt. Damit Gottvertrauen wachsen kann. Nicht damit wir über nette kulturelle Geschichte informieren, das ja vielleicht auch, aber damit Gottvertrauen wachsen kann. Zum Frühstück hier in die Gemeinde, da gibt es ein Bibelfrühstück hier in der Gemeinde und dann ab in die Stadt. Und nicht alleine, sondern mit anderen. Vanessa Schirge hatte auch als Kind eine Menge Möglichkeiten und Optionen. Sie ist gern geritten, wie das viele Kinder gern tun. Heute mit 35 Jahren kann sie das nicht mehr, schafft zu Fuß kaum einen längeren Weg als 500 Meter. Im Laufe der Jahre haben die Ärzte bei ihr einen seltenen Gendefekt festgestellt, der die Muskeln nach und nach schwächer werden lässt, bis sie ganz den Dienst versagen. Eine Frage der Zeit, wann das auch für den Herzmuskel gilt. Eine Therapie für diese Krankheit gibt es bisher nicht. Vanessa und ihr Mann Nathan, der Autist mit Asperger-Syndrom ist, ergänzen sich in ihren Möglichkeiten und in ihren Grenzen. Er übernimmt viele praktische Dinge im Haushalt, sie hält die Kontakte zu anderen aufrecht. Beide engagieren sich unter anderem bei der christlichen Organisation Team F, die Familien stärken will. Dort bieten sie Paaren Hilfe für ihre Beziehung an, speziell solchen, die mit Einschränkungen, die mit Krankheit zu leben haben. Ich glaube an einen liebenden Gott, den ich nicht verstehe, sagt Vanessa. Dieses Vertrauen gewinnt sie durch die Bibel, deren Worte und deren Botschaft jeden Tag einen festen Platz in ihrem Leben haben. Genau wie bei dem jungen Pfarrer Justus Geilhufe, der im sächsischen Groß Schirma den Schlangen des Atheismus den Kampf angesagt hat. Ohne Gott wird die Gesellschaft unmenschlich, sagt er. So kann man doch nicht leben. Dabei liegt es ihm fern, irgendjemanden zu verurteilen. Ganz im Gegenteil, er will mitten unter denen leben, die Gott nicht kennen. Dort will er vom Glauben erzählen und zeigen, dass da mehr ist. Und deswegen ist er möglichst überall dabei, sind es für ihn die wichtigsten Termine, wenn irgendwo die Feuerwehr zusammenkommt oder der Sportverein eine Veranstaltung hat. Das ist ihm absolut wichtig. Er hat sich vorgenommen, keine Projekte in der Gemeinde zu beginnen, bei denen nicht Menschen außerhalb der Gemeinde erreicht werden. Und dieses Wort Gottes, das hat auch bei Alexander Vertrauen wachsen lassen. Er wuchs als Moslem in Aserbaidschan auf, besuchte die Islamische Universität und schrieb dort eine Abschlussarbeit, anders als der Hagen, über Jesus und Mohammed. Und dabei brauchte er Informationen über Jesus, kam mit einem Pastor in Kontakt, fand in ihm einen Freund und entschied sich nach vielen Gesprächen, selbst Christ zu werden. Daraufhin erfuhr er viel Ablehnung, nicht nur in seinem familiären Umfeld, sondern auch von den Behörden. Weil es in Aserbaidschan nur mit staatlicher Genehmigung erlaubt ist, sich mit anderen Christen zu treffen und er diese Genehmigung nicht eingeholt hatte, da kam er mehrfach ins Gefängnis und wurde dort schwer misshandelt. Aber diese Erfahrungen haben seinen Glauben, haben sein Vertrauen nicht gebrochen. Gott zeigt seine Nähe mitten in den Herausforderungen, mitten in der Not. Gottes Wort und die Gemeinschaft unter Christen helfen uns, Gottvertrauen zu gewinnen und zu bewahren. Sie helfen uns, dass wir nicht alles von uns selbst erwarten, nicht alles im Griff behalten wollen, sondern loslassen können, was uns überfordert. Das Wort schafft Vertrauen und Liebe, womit wir uns gegen den allgegenwärtigen Hass und die Abwertung stellen können. Auf Christus sehen, den Gott, der von unserer Not gezeichnet ist und uns mitten in ihr begegnet, das ist das entscheidende Angebot unseres Lebens. Gehen wir darauf ein? Gewinnt es in unserem Alltag Priorität?